NDR Info. Echo des Tages.
Gerhard Schröder will mit seiner Erfahrung helfen. Die wolle er zum Wohl des Rosneft-Konzerns einsetzen, so der Altkanzler heute in St. Petersburg. Dort ist Schröder zum Chef des Aufsichtsrates gewählt worden. In Deutschland wurde das scharf kritisiert, was wiederum den Altkanzler nicht weiter beeindruckt. Darüber berichten wir. Und das sind weitere Themen in diesem Echo des Tages. Beim EU-Gipfel in Tallinn haben die Regierungschefs nicht nur über Digitalisierung gesprochen, sondern auch über Macrons Reformpläne, das Thema unseres Kommentars. Die AfD will Björn Höcke offenbar in der Partei halten. Im Fall der Lebensmittelerpressung laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die ARD hat ein Reformkonzept vorgelegt. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt auf ein Rekordtief. Und beim FC Bayern wird ein neuer Trainer gesucht. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in St. Petersburg. Der russische Ölkonzern Rosneft ist nicht irgendein russisches Unternehmen. Er ist einer der mächtigsten Wirtschaftsakteure, ein Energieimperium, das zu mehr als der Hälfte dem Staat gehört. Dazu kommt, wegen Russlands Übergriffen in der Ukraine steht der Konzern auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Vor allem deshalb ist die Entscheidung von Gerhard Schröder umstritten. Der Altkanzler hat sich heute in den Aufsichtsrat von Rosneft wählen lassen. Auf Anhieb schaffte er es dort auf den Chefsessel. Aus Moskau berichtet Markus Sambale.
Es dürfte, das ist in Russland wichtig, schnell neue Visitenkarten geben für Gerhard Schröder. Vorsitzender des Aufsichtsrates von Rosneft heißt seit heute die neue Funktion des früheren Bundeskanzlers. Nach der Wahl in das Amt, für das er nach eigenen Angaben $500.000 pro Jahr abzüglich Steuern bekommt, trat Schröder in St. Petersburg vor die Presse.
Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen. Es ist mir durchaus eine Ehre und auch eine Freude, in diesem Gremium mitzuarbeiten.
Gerhard Schröder, ein perfekter Mann für Rosneft, so sieht das Igor Sechin, der Chef des Ölunternehmens, das mehrheitlich vom russischen Staat kontrolliert wird. Sechin war voll des Lobes für den Deutschen.
Was Herrn Schröder angeht, möchte ich sagen, dass er ein renommierter europäischer Politiker ist. Der frühere deutsche Bundeskanzler hat sich immer für die strategische Zusammenarbeit von Deutschland und Europa mit Russland im Energiebereich eingesetzt. Gerhard Schröder ist in die Geschichte eingegangen als der zu Russland loyalste deutsche Regierungschef.
Genau dieser Umstand sorgt vor allem in Deutschland für viel Kritik, auch in der SPD, Schröders eigener Partei. Darf ein Ex-Kanzler einen solchen Posten annehmen, noch dazu bei einem Konzern, dem dubiose Praktiken gegen Konkurrenzfirmen vorgeworfen werden und der wegen Russlands Beteiligung am Krieg in der Ostukraine auf der Sanktionsliste der EU steht? Gerhard Schröder findet seine neue Aufgabe nicht problematisch.
Es gibt Diskussionen, ob man das tun soll oder nicht. Ich habe mich entschieden, das mit Freude und Engagement zu tun. Ich will meine Erfahrungen sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, auch da gibt es etliche, dem Unternehmen zur Verfügung stellen.
Schröder soll Rosneft helfen, das Geschäft in Deutschland auszubauen. Der Konzern besitzt bereits Anteile an 3 Raffinerien und denkt über einen Einstieg ins Tankstellengeschäft nach. Der Chef von Rosneft, Sechin, erklärte:
Westeuropa und vor allem Deutschland sind strategisch wichtige Schlüsselregionen für unser Unternehmen. In den vergangenen 5 Jahren hat unser Unternehmen seine Öllieferungen nach Deutschland fast verdoppelt. Wir sind zurzeit einer der größten Lieferanten von Öl nach Deutschland.
Welche Rolle Wladimir Putin gespielt hat, der seit Jahren befreundet ist, sowohl mit dem Rosneft-Chef als auch mit Gerhard Schröder, bekam die Öffentlichkeit nicht mit. Schröder hatte kürzlich erklärt, er wisse nicht, ob Präsident Putin in die Anfrage an ihn involviert war.
Rosneft sei ein verlängerter Arm der russischen Regierung und damit von Putin, so sagen Kritiker. Schröders enges Verhältnis zum russischen Präsidenten ist umstritten, seit Schröder Putin einen lupenreinen Demokraten nannte. Und so gab es heute im politischen Berlin auch empörte Reaktionen. Thorsten Huhn fasst zusammen.
Das neue Engagement von Altkanzler Gerhard Schröder im Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Rosneft stößt in Deutschland auf Kritik. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, bezeichnet es als zutiefst kritikwürdig, dass Schröder sich dafür hergebe.
Das, was er machen soll, ist, diesem Unternehmen in seiner machtpolitischen Bedeutung den Anstrich zu geben mit dem Amt des früheren Bundeskanzlers. Das ist das Interesse. Und insofern muss man leider sagen, dass Gerhard Schröder, der dieses Amt vom deutschen Volk bekommen hat, dieses Amt nun für sich persönlich in diesem Unternehmen und für diesen Zweck versilbert.
Das sei eine ganz unglaubliche Geschichte, sagte Röttgen im ZDF Morgenmagazin. Er verwies auf die Rolle des Unternehmens Rosneft in Russland.
Rosneft ist nicht irgendein Unternehmen, es ist schon gar kein privates Unternehmen. Es ist ein ganz zentraler Baustein des Machtsystems Putin. Hier kommen Leute aus dem Sicherheitsapparat und milliardenschwere Leute zusammen, die die Unternehmen beherrschen.
Man frage sich ja auch, erklärte Röttgen weiter, was Schröder eigentlich machen solle in dem Aufsichtsrat. Dass er irgendeine Kontrollaufgabe übernehmen solle, sei völlig naiv. Die gebe es in diesem Unternehmen nicht. Der CDU-Politiker sagte weiter, Schröder habe für das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland keine positive Rolle mehr, eher eine belastende Rolle. Man brauche eine neue Perspektive für die deutsch-russischen Beziehungen, aber dann müsse man über die wirklichen Konflikte reden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte schon früher erklärt, sie finde das, was Herr Schröder mache, nicht in Ordnung. Rosneft gehöre zu den Unternehmen, gegen die die EU wegen der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim Sanktionen verhängt habe.
Frankreichs Präsident Macron hat das Thema mit großem Nachdruck auf die Tagesordnung gesetzt. Die Frage nach der Zukunft Europas, die Frage, wie die EU reformiert werden kann. Beim Gipfeltreffen in Tallinn haben die Staats- und Regierungschefs der EU über Macrons Reformpläne gesprochen. Ratspräsident Tusk kündigte an, er werde innerhalb von 2 Wochen einen Reformfahrplan ausarbeiten. Um die Zukunft der EU ging es heute auch wieder in Tallinn, aber in einem sehr viel engeren Sinne. Die Frage war, wie die Digitalisierung vorangetrieben werden kann. Aus Tallinn berichtet Carsten Schmiester.
Dalia Grybauskaite ist keine Frau der vielen Worte. Was halten Sie von Macrons Rede? Was von Junckers EU-Zukunftsvisionen? Die Zukunft ist immer auf unserer Seite, sagte die litauische Staatspräsidentin unter den Pfiffen einiger Dutzend Demonstranten, die heute auch gegen die deutsche Flüchtlingspolitik protestierten, und dann verschwand sie mit allen anderen Staats- und Regierungschefs zur Debatte über die digitale Zukunft der Union. Im kleinen, aber hochvernetzten Estland, dessen Regierungschef Jüri Ratas stolz von seiner digitalen Gegenwart spricht. Ich denke, wir können sehen, dass wir die digitale Gesellschaft bereits haben und weiter daran arbeiten. Ich bin mir sicher, dass die Zukunft digital ist. Für Estland auf jeden Fall, aber ist sie das auch für die Europäische Union? Da gibt es noch einiges zu tun. Um eine digitale Gesellschaft aufzubauen, braucht es 3 sehr konkrete Dinge. Die richtige Infrastruktur, die richtigen Regeln und die richtige Einstellung. So richtig gibt es in der EU davon nichts. Jedenfalls nicht überall. Was muss also besser werden? Dazu hatten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ein Positionspapier präsentiert. Sie wollen, dass riesige Gewinne aus Online-Geschäften, vor allem der großen Konzerne, dort versteuert werden, wo sie gemacht werden und nicht am bisher ja meist sehr steuergünstigen Sitz der Firmen. In dem Papier geht es weiter um den Ausbau der Infrastruktur in Europa. Bis 2025 soll es ein Netz geben, das schnelles Internet auch aufs Land bringt. 3. großes Thema, der Datenschutz. Der müsse besser und umfassender werden, um Vertrauen in die digitale Zukunft zu schaffen. Dazu geht es um die Förderung von Online-Unternehmen, nicht nur in der Gründungsphase, um den Kampf gegen Hassbotschaften in sozialen Medien und um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen. Da ist Estland weltweit führend und wird von vielen Fachleuten als Vorbild betrachtet, selbst wenn es aktuell ein Problem mit der Datensicherheit bei den digitalen Personalausweisen gibt. Die Regierung hat den rund 1,3 Millionen Einwohnern versprochen, dieses Problem innerhalb weniger Wochen zu lösen, und die Leute glauben ihr das. Man will unbedingt auf dem digitalen Weg weiter vorangehen. Unter anderem mit der Idee, im EU-Binnenmarkt neben dem freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital eine 5. Freiheit zu garantieren, den freien Austausch auch von persönlichen Daten. Eine lange To-Do-Liste. Steuern, Datenschutz, Ausbau der Netze. Bei letzterem will man jetzt aber immerhin ansetzen, so Bundeskanzlerin Angela Merkel. Konkret Ausbau des 5G-Netzes.
Das hört sich recht technisch an, aber es geht letztendlich darum, dass wir in der neuen Generation des breiten Internets dann kompatible Systeme zwischen allen Mitgliedstaaten haben. Und wenn der Datenfluss sozusagen die 5. Freiheit ist, dann muss er auch garantiert sein. Und dazu bedarf es eben auch einheitlicher Standards.
Und dann bitte schön schnell weitermachen mit der Digitalisierung, meint Luxemburgs Premier Xavier Bettel. Denn
wenn wir hier nicht fertig bringen zu sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel, Europa auf der Weltkarte in der digitalen Welt zu haben, dann haben wir ein Problem. Google ist amerikanisch, Amazon ist amerikanisch, Samsung ist koreanisch. Wo ist Europa?
Aus Tallinn war das Carsten Schmiester. Wo ist Europa? Überlagert wurde das Thema Digitalisierung vom grundsätzlichen Zukunftsthema Reformen. Alle seien sich einig, dass ein neuer Schub für Europa nötig sei, betonte Frankreichs Präsident Macron. Und auch die deutsche Kanzlerin wollte da nicht abseits stehen. Sie sehe ein hohes Maß an Übereinstimmung mit Macrons Reformplänen, so Merkel. Wie viel Schub gibt Macron der Reformdebatte und welche Rolle kann Merkel dabei noch spielen? Kai Küstner kommentiert.
Spätestens seit Dienstag hat Europa wieder einen Superstar. Bislang war nur vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama bekannt, dass er berauschende EU-Reden halten kann. Nun hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bewiesen, dass er dazu mindestens ebenso gut in der Lage ist. Für die deutsche Kanzlerin ist das eine etwas ungewohnte Lage. Noch vor wenigen Wochen feierten nicht nur US-Medien Angela Merkel als standfeste und leuchtturmhafte Hüterin westlicher Werte in all dem Tosen, das Trump und andere Populisten weltweit entfacht hatten. Nun aber ist Merkel geschwächt durch Unionsstimmenverluste und AfD-Erfolg bei der Bundestagswahl. Die Rolle des Weißen Ritters im Kampf gegen die dunklen Mächte des Rückschritts hat vorerst Macron übernommen. Er tut das klug. Mit seinem Bild vom Europa, das schützt, greift er die Rechten genau da an, wo sie am verletzlichsten sind und versucht als Lug und Trug zu entlarven, dass der Rückzug in den nationalen Panikraum besseren Schutz biete als die EU. Und Macron tut das kühn, indem er eine europäische Vision entwirft, die so seit Jahrzehnten niemand gewagt hat. Das Problem ist, ohne Verbündete und vor allem ohne oder sogar gegen Deutschland wird das nicht gehen. Und da ist eben noch nicht endgültig klar, ob die Botschaft wirklich bei allen angekommen ist. Scheitert Macron, dann scheitert Europa. Gefallen wird ihr diese Rolle nicht, aber der deutschen Kanzlerin sind angesichts einer erst noch zu bildenden Koalitionsregierung vorerst die Hände gebunden. Ja, auch sie wolle Europa auf neue Füße stellen, erklärt Merkel. Das ist für ihre Verhältnisse gar nicht mal so wenig. Doch konkret werden kann sie vorerst nicht. Natürlich muss nicht jetzt und sofort entschieden werden, ob es klug ist, die EU-Verträge zu ändern oder ob es auch unterhalb dieser Schwelle genug Spielraum gibt. Wir müssen nicht morgen wissen, ob Macrons durchaus weitgehende Ideen eines EU-Verteidigungshaushalts, einer EU-Asylbehörde und eines europäischen Finanzministers Aussicht auf Erfolg haben. Aber befassen sollte man sich damit schon. Denn dass in all diesen Bereichen Reformen nötig sind, ist klar. Eben damit Europa besser schützt. Zum Beispiel bei der nächsten Finanzkrise. Insbesondere CSU und FDP sollten sich also fragen, ob es eigentlich klug wäre, Macrons Ideen schon zu zerschießen, bevor sie überhaupt die Chance haben, einen gewissen Reifegrad zu erreichen. Den dreistelligen Milliardenbetrag, den Deutschland als Exportüberschuss verbucht, verdankt es in weiten Teilen der EU. Das gilt es nicht zu vergessen. Im Übrigen kann es Berlin ganz genehm sein, nicht als einzige treibende und damit auch viel gescholtene Kraft in der EU wahrgenommen zu werden. In Macrons Windschatten kann es auch behaglich sein. Nur eins dürfen Merkel und Co. auf keinen Fall tun: den europäischen Obama mit zauderhaftem Manövrieren hängen lassen. Dafür sind die Rechtsextremen und Populisten zu stark und das Schicksal Europas bereits zu sehr mit dem Namen Macron verknüpft.
Kai Küstner kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Deutschen, so scheint es, gewöhnen sich so langsam an den Gedanken von Jamaika, das Bündnis aus Schwarz, Gelb und Grün. Eine Mehrheit findet die Dreierkoalition gut, so hat das ZDF-Politbarometer herausgefunden. 59% der Deutschen befürworten Jamaika. Wie das Bündnis aber funktionieren kann, darüber wurde auch heute im politischen Berlin wieder debattiert. Und dann gab es einen Moment, in dem Ex-SPD-Fraktionschef Oppermann die Große Koalition noch einmal aufblitzen ließ. Darüber hinaus gab es Neuigkeiten in Sachen Regierungspersonal. Jörg Seißelberg fasst zusammen.
Eine neue Regierung ist immer noch nicht in Sicht. Die alte, noch amtierende, aber hat sich auf eine neue Kurzzeitpersonalie verständigt. Kanzleramtsminister Altmaier soll das Finanzministerium mit übernehmen, wenn Wolfgang Schäuble wie geplant bis spätestens 24. Oktober zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt wird. Diese Personalie wird aus CDU-Kreisen bestätigt und die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagt zu entsprechenden Meldungen, Altmaier werde kommissarisch Finanzminister.
Ich möchte das hier nicht dementieren.
Was nach Berliner Usancen einer Bestätigung nahe kommt. Scharf dementiert wird dagegen ein Bericht der Rheinischen Post, wonach FDP und Grüne bereits Absprachen für eine mögliche Jamaika-Koalition getroffen und sich auch informell über eine Aufteilung der Ministerien verständigt haben. Die FDP nennt diese Meldung frei erfunden, die Grünen sprechen von Quatsch. Die Rheinische Post hat allerdings das Foto eines Dokuments veröffentlicht, das angeblich aus den Kreisen der Verhandler stammt und die Ministerien auflistet, auf die sich FDP und Grüne verständigt haben sollen. Unabhängig von diesen Spekulationen dämpft Kanzleramtsminister Altmaier Hoffnungen auf eine schnelle Einigung auf eine Jamaika-Koalition. Es sei nicht ausgeschlossen, so Altmaier, dass eine neue Regierung erst im kommenden Jahr perfekt ist. Für Aufregung in der SPD sorgt der bisherige Fraktionschef Oppermann mit seiner Andeutung, die Sozialdemokraten könnten unter gewissen Bedingungen doch zu einer großen Koalition bereit sein. In der ZDF-Talkshow Markus Lanz wurde Oppermann die Frage gestellt, ob er sich eine Neuauflage der Zusammenarbeit mit der Union vorstellen könne, wenn Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin ist. Oppermanns Antwort:
Das wäre in der Tat eine neue Situation.
Aber Oppermann beeilte sich dann klarzustellen, dass es ihm nicht darum gehe, die Tür zur großen Koalition wieder aufzumachen.
Theoretisch würde ich nie etwas ausschließen, aber ich sage Ihnen, unser Platz ist in der Opposition. Das ist eindeutig. Wir würden gegen das Votum der Wähler handeln. Wir würden es auch in unserer eigenen Partei nicht durchbekommen, erneut in die Große Koalition zu gehen.
Auch andere SPD-Spitzenpolitiker bemühten sich, eine erneute Diskussion über eine Große Koalition auszutreten, bevor sie richtig aufflammt. Parteivize Manuela Schwesig beispielsweise schreibt im Kurznachrichtendienst Twitter, die Entscheidung gegen die Große Koalition stehe ohne Hintertür. In einem Brief an die SPD-Mitglieder hat Parteichef Schulz heute die Hauptverantwortung für die Niederlage bei der Bundestagswahl übernommen. Er sei erschüttert über das Wahlergebnis, schreibt Schulz und räumt ein, er habe am Wahlabend über einen Rücktritt nachgedacht. Jetzt aber, betont der Parteichef, wolle er den so wörtlich dringend notwendigen Neuanfang in der SPD voranbringen. Für die Arbeit in der Opposition hat sich SPD-Fraktionschefin Nahles zu einer engeren Kooperation mit den Linken bekannt. Sie sei bereit, sich mit der Linken auf gemeinsame Verantwortung zu verständigen, sagt Nahles in einem Spiegel-Interview. Schwierig sei eine Zusammenarbeit allerdings, so die SPD-Fraktionschefin, wenn die Linken an ihrem Zitat Geschäftsmodell anti-SPD festhielten. Auf der anderen Seite kommen versöhnliche Töne von Linksparteigründer Lafontaine. Er macht sich für eine engere Kooperation beider Parteien in der Opposition stark. Zersplitterung, so Lafontaine, helfe nicht weiter.
Das Holocaust-Mahnmal, ein Denkmal der Schande. Mit dieser Äußerung hatte der AfD-Politiker Björn Höcke bundesweit Empörung ausgelöst und ihm selbst ein Parteiausschlussverfahren eingebracht. Doch der thüringische Landesvorsitzende soll offenbar laut Parteifunktionären in der AfD bleiben. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat es eine Art Geheimtreffen mit Höcke am Tag nach der Bundestagswahl gegeben, Arne Hell berichtet.
Gegen Björn Höcke läuft seit knapp 8 Monaten ein Parteiausschussverfahren, wegen seiner Rede Anfang des Jahres in Dresden. Damals hatte er mit Blick auf die NS-Zeit eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert und das Holocaust-Mahnmal in Berlin als ein Denkmal der Schande bezeichnet. Anfang dieser Woche traf sich Höcke jetzt nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung in Berlin mit den Chefs der neuen AfD-Bundestagsfraktion, Gauland und Weidel. Wie mehrere Partei-Insider berichten, soll verabredet worden sein, dass auch das extrem rechte Lager der AfD Posten in der Fraktion bekommen müsse. Hochrangige AfD-Funktionäre berichten außerdem von einem Plan, der hinter den Kulissen offenbar seit längerem besprochen wird. Das Parteiausschlussverfahren gegen Höcke soll auslaufen, sodass die Führungsfigur des rechtsnationalen Flügels in der AfD bleiben kann. Vorangetrieben hatte das Ausschlussverfahren die bisherige Parteichefin Petri. Sie ist heute aus der AfD ausgetreten.
Das Fahndungsfoto ist gestochen scharf. Weiße Mütze, schwarze Turnschuhe, ein Mann um die 50. Die Polizei verdächtigt ihn, hinter der jüngsten Erpressung von Handelsunternehmen zu stecken. Ein oder mehrere Täter haben gedroht, bundesweit Lebensmittel zu vergiften und der Drohung Nachdruck verliehen, indem sie in Friedrichshafen Gläser mit Babynahrung mit der Substanz Ethylenglykol versetzten. Jetzt läuft die Fahndung auf Hochtouren. Aus Friedrichshafen berichtet Ramon Babajadeh.
Ein Raum, viele Telefone, 10 Beamte. Im Hinweiszentrum der Polizei in Konstanz sind die Telefonleitungen gestern und in der Nacht heiß gelaufen, sagt Polizeisprecher Jens Purat.
Die Telefone sind bei uns in der Nacht nicht stillgestanden. Wir haben über 650 Anrufe erhalten und auch über 60 E-Mails. Vielzahl der Bürger haben sich gemeldet und waren besorgt. Aber wir haben auch über 100 Hinweise zu dem mutmaßlichen Gift aus Bringer. Diese Hinweise werden jetzt von der Sonderkommission abgearbeitet.
Eine heiße Spur war wohl aber noch nicht dabei. Ob sich auch der oder die Erpresser wieder bei der Polizei gemeldet haben, nachdem seit gestern Mittag Bilder eines Verdächtigen in so gut wie allen deutschen Medien kursieren, darüber gibt es keine Auskunft. Fest steht aber, die Ermittler gelangen so langsam aber sicher unter Zeitdruck. Denn in seiner Mail hatte der Erpresser angekündigt,
dass er bis Samstag 20 Lebensmittel mit Gift versetzen wird, wenn er nicht einen niedrigen, zweistelligen Millionenbetrag erhält. Er hat nicht angegeben, welche Lebensmittel, in welcher Region und in welchen Geschäften er vergiften will.
So der leitende Oberstaatsanwalt Alexander Boger gestern auf einer Pressekonferenz. In der Mail sei auch detailgenau beschrieben, wie genau die Geldübergabe ablaufen soll. Aber
also dazu, zu den Inhalten, was ganz genau und wie es gefordert wird, wie auch die einzelnen Schritte hier aussehen, dazu bitte ich um Verständnis, dass wir hierzu zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise preisgeben.
Sagt Polizeisprecher Purat. Viele Verbraucher sind unterdessen verunsichert, vor allem weil nicht klar ist, in welchen Märkten, in welchen Städten und in welchen Lebensmitteln der Erpresser als nächstes Gift deponieren will.
Den Supermarkt werde ich momentan nicht gehen.
Vorerst nicht. Und ich denke mir, dass heute der Umsatz sehr zurückgehen wird. Und ich finde es einfach furchtbar dramatisch.
Wo soll ich die Nahrungsmittel dann in Zukunft holen? Wenn ich nicht im Geschäft, wo sollte man die Nahrungsmittel dann herbekommen?
Wir schauen sicher ein bisschen vermehrt drauf, was wir kaufen.
Genau das raten auch Polizei und Verbraucherschützer. Nämlich besonders aufmerksam zu sein beim Einkaufen, sagt Purat.
Wir haben uns bewusst für den Gang in die Öffentlichkeit entschieden, um die Bevölkerung zu warnen und an die Vorsicht zu appellieren, dass beim Kauf von Produkten insbesondere auf die Unversehrtheit von Verpackungen geachtet wird.
Und das Verbraucherschutzministerium rät, bei Produkten in Gläsern darauf zu achten, dass die Deckel vor dem ersten Öffnen leicht nach innen gewölbt sind und dass sie beim ersten Öffnen knacken.
Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Immer wieder gibt es Vorfälle, die die Frage aufkommen lassen, ob die Truppe ein Problem hat. Zumindest die Zahl der Verdachtsfälle ist im laufenden Jahr stark angestiegen. Christoph Brössel.
Der militärische Abschirmdienst MAD prüft in 391 Fällen, ob Soldatinnen oder Soldaten rechtsextremistischen Gruppierungen angehören. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linkspartei hervor. Die Zahlen belegen, dass der MAD 2017 deutlich mehr Fälle aufgegriffen hat. Eine Erklärung ist, dass die Sensibilität in der Truppe, aber auch bei den Mitarbeitern des MAD zugenommen hat. Im Jahr 2017 hat der militärische Abschirmdienst die Bearbeitung von 176 Verdachtsfällen abgeschlossen. Im gleichen Zeitraum hat sich der Verdacht bei 3 Personen bestätigt. Ein NPD-Mitglied, Soldat auf Zeit, wurde vorzeitig entlassen. Gegen einen Berufssoldaten ermittelt der Generalbundesanwalt. Ein Reserveoffizieranwärter, Aktivist der Identitären Bewegung, erhält keine Beförderung und wurde nach Hause geschickt. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion Jelpke kritisiert den Umgang der Bundeswehr mit Rechtsextremisten. Bei Neonazis und Reichsbürgern dürfe es kein Pardon geben. Sie müssten hochkant aus der Truppe fliegen, sagte Jelpke. Die Bundestagsabgeordnete hatte die Anfrage gestellt.
Der Rundfunkbeitrag ist seit 8 Jahren stabil und das soll auch die kommenden 3 Jahre so bleiben. Weil die ARD künftig aber mehr leisten will, zum Beispiel präsenter sein in den sozialen Netzwerken, mehr Livestreaming, digitaler werden, muss das Geld dafür woanders herkommen. Aus Einsparungen durch bessere Zusammenarbeit zum Beispiel. Auf Bitten der Bundesländer hat die ARD heute ihre Vorschläge vorgelegt, wie die ARD fit werden will für die digitale Zukunft, Jörg Pfuhl berichtet.
Es ist ein dickes Brett, das die neuen Landesrundfunkanstalten gemeinsam bohren wollen, und zwar über Jahre. Die neuen ARD-Anstalten sollen enger zusammenrücken. Wo immer es sinnvoll ist, soll einer Aufgaben für alle übernehmen. Zum Beispiel ein gemeinsames Rechenzentrum, nur noch eine einzige Verwaltungssoftware, nur noch ein einheitliches Archivsystem für alle neune. In den vergangenen Jahren, sagt NDR-Intendant Lutz Marmor, habe schon jede einzelne ARD-Anstalt für sich gespart.
Jetzt ist der neue Schritt, dass wir das mit 9 ARD-Anstalten gemeinsam tun wollen, in Verwaltung, in Produktion und in der Programmherstellung. Das ist schon eine neue große Anstalt, die auch sehr langfristig wirken wird, aber man muss es jetzt beginnen, damit wir auch 2021 sagen können, das Verhältnis zwischen Beitrag und Programmen stimmt.
Aus der Arbeitsgemeinschaft von 9 Landesrundfunkanstalten soll künftig ein Medienverbund werden. Rechnet man die mit den Gewerkschaften gerade verhandelte Reform der Betriebsrenten dazu, ist das Einsparpotenzial beachtlich, sagt MDR-Intendantin Carola Wille, derzeit Vorsitzende der ARD.
Wir werden bis 2028 geschätzt rund 2 Milliarden Euro an Einspareffekten erzielen und davon 1 Milliarde für eine große Reform in unser Altersversorgungssystem.
Insgesamt 20 Kooperationsprojekte haben sich die Intendanten vorgenommen, viele davon zusammen mit ZDF und auch dem Deutschlandradio. Die Kernaufgabe von öffentlich-rechtlichem Rundfunk aber soll unangetastet bleiben.
Die Vielfalt und die Qualität unserer Programme sind entscheidend, dass die Menschen uns schätzen und deswegen wollen wir zuletzt am Programm sparen und wir wollen so weit wie möglich ohne Abstriche am Programm das Ganze realisieren. Und deswegen ist es eine Reform unserer Prozesse in Verwaltung, Technik und Zuverdachtsproduktion.
Zum Beispiel sollen zu den nächsten Olympischen Spielen dank neuer Technik nicht mehr hunderte Mitarbeiter fahren müssen.
Bei der Produktion werden wir bei Großereignissen viel mehr Leute hier in Hamburg haben, wenn wir über die Olympischen Spiele in Tokio berichten, weil neue Technologie ermöglicht, das auch von hier aus zu machen. Das werden wir alles nutzen und das ist tiefgreifend.
Unter der Haube sollen die ARD-Anstalten enger zusammenrücken, um fürs eigentliche Produkt, die Programme, Freiraum zu schaffen.
Der Norddeutsche Rundfunk wird der Norddeutsche Rundfunk bleiben. Wir möchten unsere Programme so vielfältig erhalten wie heute.
Jetzt sind die Bundesländer am Zug, die Vorschläge zu prüfen. In einer ersten Reaktion hieß es, das sei schon eine ganze Menge. Aber, so formuliert es der Leiter der Sächsischen Staatskanzlei, Fritz Jeckel.
Ich glaube, da muss noch eine Schippe draufgelegt werden.
Kommendes Frühjahr könnten die Länder sich dann positionieren.
Auf dem Arbeitsmarkt gibt es im Herbst in der Regel einen ordentlichen Schub. Nach der Sommerflaute stellen die Unternehmen wieder Mitarbeiter ein. In diesem Jahr ist diese sogenannte Herbstbelebung sogar noch stärker ausgefallen als sonst. Das zeigen die aktuellen Septemberzahlen der Bundesagentur für Arbeit. Aus Nürnberg Birgit Harprat.
Um den Arbeitsmarkt braucht sich die künftige Regierung erst einmal keine allzu großen Sorgen zu machen. Der September weist Rekordwerte auf. Nur knapp 2,5 Millionen Arbeitslose stehen in der Statistik der Bundesagentur für den Monat. Die Quote sank auf 5,5%. Das sind weniger als noch vor einem Jahr. Die Firmen stellen weiter ein und suchen Kräfte mehr noch als vor einem Jahr. Das treibt die Zahl der Erwerbstätigen nach oben auf 44,5 Millionen. Der Anstieg geht allein auf mehr Jobs mit Sozialversicherung zurück. Aber auch Langzeitarbeitslose haben profitiert. Allerdings melden sich immer mehr Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt. Doch der ist so robust, dass er das zurzeit auffangen kann. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, blickt zuversichtlich in die kommenden Monate.
Perspektiven für die Beschäftigungsentwicklung bleiben exzellent und die Aussichten für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die in den letzten Monaten etwas gedämpft waren, sind wieder optimistischer geworden und haben sich gefangen.
Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit rechnet für 2018 mit einer Zahl der Arbeitslosen von im Schnitt unter 2,5 Millionen.
Das war ein Paukenschlag gestern in München. Der FC Bayern hat Trainer Ancelotti entlassen. Den Ausschlag gab zuletzt die blamable 0:3-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Heute dreht sich alles um die Nachfolgefrage und die bevorstehende Bundesliga-Partie gegen Hertha. Taufik Khalil berichtet aus München.
Wäre alles normal gelaufen, dann hätte Carlo Ancelotti vor dem Spiel gegen Berlin wieder eine seiner meist nichtssagenden Pressekonferenzen gegeben. Normalerweise. Doch jetzt ist alles anders und deshalb musste nun Sportchef Hasan Salihamidzic ans Mikrofon.
Es ist auch für uns keine normale Situation, dass wir in der Saison uns von dem Trainer trennen. Das ist auch für Carlo Ancelotti das erste Mal. Wir bedauern das alle sehr. Aber vom Club her haben wir gemerkt, dass wir eben nach diesem Spiel sich die Mannschaft eben nicht so entwickelt hat oder auch die weitere Entwicklung nicht so sein kann, wie wir beim FC Bayern das wollten.
Stagnation oder gar Rückschritt statt Fortschritt als Kündigungsgrund und dazu atmosphärische Störungen zwischen einigen Stars und Ancelotti.
Es war auch keine gute Atmosphäre in der Mannschaft. Der Trainer eben hat das nicht geschafft, guten Fußball zu spielen, diese Spieler so hinzubekommen, dass die feinen Fußball spielen, so wie wir eigentlich gewohnt sind vom FC Bayern. Ja, deswegen war das irgendwann klar, dass wir dann reagieren mussten.
Wie es weitergeht auf der Trainerbank, bleibt offen. Vom Sportdirektor keine Namen und keine Jobprofile, nur so viel. Der Kalle, der Uli und ich wissen genau, was wir so tun.
Wir drei sind im ständigen Austausch. Wir sind keine Amateure, sondern wir sind Vollprofis. Wir werden versuchen, den besten Trainer in diesem Moment für den FC Bayern zu finden.
Das könnte dann schon fast nur Thomas Tuchel sein, weil der jetzt eben der Einzige ist, der in diesem Moment zu haben ist. Vielleicht ja schon nach der Länderspielpause. Und bis dahin haben sie ja noch einen.
Ziel ist jetzt erstmal mit dem Willi bis auf Weiteres das zu machen. Das Wichtige ist jetzt das Spiel in Berlin. Das wollen wir unbedingt gewinnen. Jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr, sondern das Spiel in Berlin muss gewonnen werden.
Und dann ist sich Bratzo sicher, geht alles wieder seinen gewohnten Gang.
Wir wollen immer noch unsere Ziele erreichen. Wir wollen immer noch Meister werden. Wir haben super Spieler. Alles andere sehen wir dann.
Mal abwarten, welcher Trainer dann im Mai auf dem Balkon am Marienplatz wohl die Meisterschale stemmt.
Soweit der Bericht von Taufik Kalin und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.